Kopfhörern und dem Mikro in der Hand sind Metal, Markus und der Mike im Pott bekannt. Sie quatschen über Iron Maiden und Ed Guy. Beim Album des Monats sind auch die Hörer mit dabei. Bei Nerd Talk und Fanboy Alarm.
Kaffeeklatsch. Ed Guy.
Die Anfänge. Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Ich bin mal wieder nicht alleine vor dem Mikro. Hier ist der Experte für Black and Thrash und Death Metal, der kongeniale Sidekick. Hier ist für euch nicht irgendein Mike, sondern der Mike.
Hallo, ich bin ja für Markus ungefähr das, was Robin für Batman ist.
Aha, ich möchte, wie genau? Also das kannst du jetzt gerne mal näher ausführen.
Ja, ohne mich wärst du manchmal verloren.
Ach so, ja, okay. Ist das so? Das stimmt, ja. Das kann man so stehen lassen.
Wenn man jetzt die Comic-Geschichte kennt und weiß, wie viele verschiedene Robins Batmans schon hatte, mache ich mir Sorgen, warum der Kaffee heute so komisch schmeckt. Aber das lassen wir. Markus, worum geht's heute?
Ich habe dir gesagt, du sollst nicht diesen Sirup nehmen.
Ach so, habe ich ja auch nicht.
Nicht den, der nach Bittermandel schmeckt.
Ach so.
Okay, bevor das ausartet, worum geht es heute? Ja, wir haben es ja in einer Album-des-Monats-Folge, wenn ich mich nicht völlig irre, so leichtsinnig behauptet, dass ja, also das haben wir nicht behauptet, dass Ed Guy ein Konzert spielen, das ist Fakt, aber wir haben dann einfach mal behauptet, dass wir dann bestimmt mal über die gesamte Diskografie quatschen. Und als ich dann meinte, ja komm Mike, lass mal Nägel mit Köpfen machen und wir starten dann mal mit den ganz frühen Jahren oder wie wir es hier genannt haben, mit den Anfängen, also so von der ursprünglichen Auflage von Savage Poetry bis hin zu Vainglory Opera, da war Mike erstmal gar nicht so akut begeistert, weil er nach eigener Angabe meinte, da kenne ich mich gar nicht so gut aus.
Das ist korrekt.
Und dann meinte ich, das ist doch dann noch besser, dann kannst du ja zum ersten Mal die Erfahrung machen.
Dann hältst du wenigstens mal die Klappe, wenn ich rede.
Nee, gar nicht. In die Richtung ging das gar nicht, sondern eher so nach dem Motto, da kann man ja wirklich mal die Erfahrung machen, wie ist das eigentlich, wenn man eben Alben wie Savage Poetry in der ursprünglichen Fassung noch nie vielleicht gehört hat oder auch Kingdom of Madness, was ja so als das eigentliche Debüt der Band gilt, nicht schon urlange kennt, wie es bei mir wirklich der Fall ist. Und von daher ist das doch eigentlich ein ganz witziger Aufhänger, haben wir uns so gedacht. Das heißt also, heute haben wir einen eigentlich sehr schmalen Zeithorizont abgesteckt, weil wir betrachten jetzt so die Historie von Ed Guy und zwar gerade mal 6 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Zeit sind 3 Alben veröffentlicht worden. Also unter der Prämisse, dass man die ursprüngliche Fassung von Savage Poetry als Album und nicht als überambitioniertes Demo sieht. Aber nichtsdestotrotz, es geht nur um 6 Jahre und es geht um eine Band, die zu ihren Schulzeiten angefangen hat. Und vor dem Hintergrund kann man, glaube ich, schon sagen, dass das eine überaus beachtliche Entwicklung ist, die diese Band in der Zeit da überhaupt erstmal hingelegt hat. Aber ein Thema, bevor es so richtig hier losgeht, Mike, Frage zum Einstieg, wir erinnern uns, soll mal wieder ein Revival feiern und passt auch wunderbar zu Ed Guy, weil Tobi hat ja auch öfter mal den Schalk im Nacken. Und darum mal die Frage an dich, worüber hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht, weil irgendetwas passiert ist, wo du dachtest, ach du Scheiße, das ist doch gerade nicht wirklich passiert?
Boah, du kommst immer mit Fragen um die Ecke. Ich bin hier voll auf die Sache konzentriert.
Voll im Thema.
Das ist wieder so mit erzähl mal spontan einen Witz. Machen das so, mir fällt bestimmt gleich was ein und dann erzähle ich's.
Alles klar. Ich komme da nämlich drauf, weil Kati und mir ist tatsächlich etwas irre Witziges am letzten Wochenende passiert. Da waren wir hier im Bollwerk in Moers bei einem Konzert. Das war unter anderem mit Toxic Order. Das Konzert war draußen auf der Terrasse quasi von halt vom Bollwerk. Und es war so der erste Tag, wo es mal wieder etwas kälter war, also gemessen an den Temperaturen, die sonst so herrschten. Und darum wollten wir uns innen drin im Bollwerk mal einen Kaffee gönnen. Und im Bollwerk saßen halt mehrere Leute und haben irgendein Kartenspiel gespielt. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Magic the Gathering oder irgendwie sowas in der Art. Und Kati und ich hatten kurz vorher mal wieder Big Bang Theory geguckt. Und Kati fragte dann so, was meinst du, was die da spielen? Und ich meinte, ja, hier, klar, mystische Warlords von K.A. Ist halt, ne, bei Big Bang Theory spielen die das öfter mal. Ohne Scheiß, ich hatte es kaum ausgesprochen, als von diesem Tisch jemand brüllt: Scheiße, ich habe vergessen, den Kampfzwerg zu aktivieren. Und ich dachte nur, das ist doch gerade nicht wirklich passiert. Also haben die ja offenbar wirklich etwas gespielt, was gar nicht so weit entfernt ist von Mystische Warlords von K.A.
Ja.
Haut dich nicht
um. Da ich auch noch nie Big Bang Theory gesehen habe.
Eieiei, hier tun sich Abgründe auf.
Moment, wer hat noch nie Rocky geguckt?
Ja, aber ich habe es immerhin in meinem Besitz.
Ja, weil du alles in deinem Besitz hast.
Das stimmt nicht. Ich habe keinen einzigen Rambo-Film.
Ja, gut. Die sind noch nicht gut.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ja. Aber ja, kommen wir mal wieder auf das Thema
zurück. Absolut richtig, ja. Was gibt es über unser Thema also zu berichten? Edguy haben sich gegründet im Februar 1992 und dass sie aus Fulda kommen, das ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis, auch vor dem Hintergrund, dass eben jetzt ihr großes als Abschiedskonzert angekündigtes Event auch in Fulda stattfinden soll. Und zwar, auch das ist, glaube ich, allgemein sogar relativ bekannt als Schülerband. Was mir hier immer ziemlichen Respekt abnötigt, ist der Umstand, ja, die waren damals 14 Jahre alt und ja, sie waren Schulfreunde in der Ursprungsbesetzung, das sind klar. Tobi Sammet am Gesang und auch am Bass, Jens Ludwig.
Und am Keyboard.
Und am Keyboard, genau, Jens Ludwig an der Gitarre und auch Dirk Sauer an der Gitarre und damals noch Dominik Storch am Schlagzeug. Ja, Mike, der Name Edguy steht jetzt hier in unseren Notizen wunderbar, wo das herkam. Hattest du eine Ahnung, wo der Name Edguy herkommt, ob das überhaupt irgendwas bedeutet? Also hau mal raus. Was hast du so gedacht, als du Edguy zum ersten Mal gelesen hast?
Ich wusste nicht, wie man es ausspricht, ob das jetzt wirklich Edguy ist oder Edgy oder Edgy oder was auch immer.
Edgy, vielleicht Französisch.
Ja, wer weiß. Und ja, deswegen war dieser Bandname für mich relativ lange ein Mysterium, bis ich halt irgendwann mitbekommen habe, dass es der Spitzname von irgendeinem Lehrer, vom Sportlehrer oder sowas war.
Ja, ich glaube, also hier steht, es ist der Physik- und Mathelehrer. Das wird, meine ich, auch in irgendeiner Dokumentation von Tobi genauso erzählt.
Kann auch sein. Also auf jeden Fall irgendein Lehrer. Und ja, wie er jetzt an diesen Namen gekommen ist, also dieser Ed-Typ da hinten, daher kommt's halt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Name, der einem aufgefallen ist, weil er eben nicht das typische irgendwas auf Fasse nicht gesehen ist, sondern
Guy of Ed. Entschuldigung, es ist der erste Urlaubstag quasi, nein, der erste Tag, wo der Urlaub anfängt. Und da darf man in Quatsch und Unsinnslaune sein.
Der Abend deines letzten Arbeitstages.
Das klingt so, als hätte ich meinen Job dran gegeben. Ich hoffe nicht. Aber wenn ich kein Geld mehr verdiene, kann ich ja nicht mehr solchen Unfug hier machen.
Hat dein Chef dich heute nicht zur Seite genommen und mit dir geredet? Hast du freigestellt?
Schön, wenn du heute gehst und wenn dein Urlaub vorbei ist, musst du auch nicht wiederkommen.
Nein, alles. Woher soll ich denn wissen, was bei euch in der Firma los ist? Nein, wie gesagt, Edguy. Ja, jetzt fragt man sich, Alter, seit wann kennst du Edguy denn, wenn du diese ersten Meisterwerke verpasst hast? Tatsächlich sind mir Edguy mit Theater of Salvation bekannt geworden und dieses Album habe ich zum damaligen Zeitpunkt geliebt. Ich verehre es auch heute noch und ja, ist so eins dieser typischen deutschen Ende 90er, Anfang 2000er Metal-Alben, wie sie einfach sein müssen. Und damals war das ja auch noch nicht ganz so einfach, sich irgendwo mal eben eine CD, die nicht so überall erhältlich ist, zu bestellen. Von daher ist das einzige Werk, das damals auch noch den Weg in meinen CD-Schrank irgendwo wahrscheinlich zwischen Mandrake und Theater of Salvation gefunden hat, tatsächlich die Vainglory Opera gewesen. Das ist also das einzige Album, was ich auch ein bisschen länger kenne als ja, die beiden anderen, weil die kenne ich tatsächlich erst seitdem Markus und ich vor ein paar Monaten, oder ist mittlerweile schon über ein Jahr her, den Sale bei AFM ausgenutzt haben, um ja, einige Lücken in der Sammlung zu schließen. Und das waren bei mir eben die Edguy-Frühwerke, allerdings in ihren Remastered Anniversary Editions. So dass ich soundmäßig von dem, was Markus mir dann zur Verfügung gestellt hat, doch in einigen Punkten etwas überrascht war, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber da kommen wir gleich zu.
Überrascht, ja. An dieser Stelle würde ich nochmal immer wieder ein paar Dinge einwerfen, die man im Rocket Ride Booklet sehr schön nachlesen kann, zumindest in der Limited Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch in der regulären Edition steht. Also nach den du kannst eine Wasserschadenfassung davon gerne haben. Ich habe noch eine ohne Wasserschaden. Ich habe sie mir nochmal nachgekauft. Also jedenfalls kann man dort auch nachlesen, dass zumindest Tobi und Jens schon immer die Ambition hatten, von der Musik auch in irgendeiner Form leben zu können. Also ich glaube, beide haben das ja auch mehr oder weniger jetzt durchgezogen, weil Tobi ist ja mit Avantasia dann sehr lange jetzt auch im Geschäft gewesen. Und ich glaube, Jens Ludwig macht ja auch viel mit Cover und ist auch, glaube ich, irgendwie Musiklehrer, also gibt Unterricht irgendwo in der Größenordnung. Also die beiden haben, glaube ich, schon es geschafft, von der Musik zu leben. Wie das mit den anderen Mitgliedern von Edguy aussieht, weiß ich ehrlicherweise nicht so genau, aber
naja, Felix Bohnke trommelt bei Avantasia, also da denke ich
auch mal. Aber wir reden jetzt ja von den Leuten von damals. Ach so, also das sind ja dann noch Dominik Storch und Dirk Sauer mit dabei. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Also da Dominik Storch in meiner Wahrnehmung nach seinem Ausstieg bei Edguy auch nie wieder irgendwo mal aufgetaucht ist, denke ich mal nicht, dass er Berufsmusiker ist. Und also von Dirk Sauer weiß ich auch nicht, was er in der Zeit jetzt getrieben hat, in der Edguy nicht aktiv waren.
Also es gab während Corona mal ein Foto von ihm in einem Krankenpfleger-Outfit. Also ob er dann da nur irgendwie geholfen hat oder ob er tatsächlich in die Richtung beruflich gegangen ist, weiß ich auch nicht. Aber da habe ich halt mal ein Bild gesehen.
Ja, und genau, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es geht halt um diesen unbedingten Willen von mindestens zwei Leuten aus der Band. Ich gehe davon aus, in dem Alter haben diesen Willen auch noch alle irgendwie gehabt. Wir möchten irgendwie Musiker werden. Klar, mit 14 ist das, wie man hier im Rhein- und Ruhrgebiet sagen würde, so ein Hirnschiss, den man schnell mal hat. Ne? Es ist aber ein völlig anderes Paar Schuhe, etwas daraus zu machen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, mit welcher Ausdauer Edguy diesen Weg verfolgt haben, ist es auch wenig verwunderlich, finde ich, dass ein Tobi Sammet heute da steht, wo er heute steht. Denn wenn ich 92 mit 14 Jahren eine Band gründe, erstmal dann eigentlich nur Coversongs spiele, also von Bon Jovi, AC/DC oder Kiss, was jetzt ja auch nicht immer unbedingt die schwersten Lieder sind, ne, je nachdem aus welcher Phase, aber dann schon 1994 seine ersten Demokassetten aufnimmt, ist das ja schon was, wo man sagen muss, okay, selbst wenn ich mit 14 schon irgendwie Musikunterricht genossen habe, ob jetzt für Keyboard, Bass, Gitarre oder was auch immer, ist es immer noch ein anderes Paar Schuhe, dann eigene Songs zu komponieren und die auch aufzunehmen. Klar, jetzt kann man sagen, auch viele deutsche Thrash-Metal-Bands haben schon in Stadien Demo-Aufnahmen gemacht, wo man denkt, okay, der Casio-Kassettenrekorder stand im Proberaum und hat irgendwie einer noch was drüber
gemacht. Warum haben Demo-Aufnahmen in Stadien gemacht? Dann nimmt man doch Live-Alben auf.
Da hat jemand aber den Schalk im Nacken. Ja, also, weißt du, was ich meine? Ich finde schon, dass man irgendwie merkt, da war echte Ambition hinter.
Da war nicht nur Ambition hinter, sondern da ist auch ein enormes Talent hinter. Also, wir kommen ja gleich auf die Alben zu sprechen, aber in dem Alter solche Songs zu schreiben, mehrere Instrumente zu spielen, seinen Gesang so zu entwickeln, da ist definitiv Talent da und harte Arbeit dahinter, das halt von Veröffentlichung zu Veröffentlichung so zu verfeinern, um halt irgendwo da zu landen, wo man heute ist. Also da ist ja nichts geschenkt worden, da stand kein Produzententeam dahinter, was gesagt hat, der Bengel sieht ganz nett aus, die Stimme ist auch ganz okay, den pushen wir jetzt mal irgendwo nach oben, indem wir ihm von 12 Songwritern irgendwelche Sachen zurecht dübeln lassen, die den Massengeschmack treffen, sondern da muss man ja auch einfach sagen, Tobi hat einfach das gemacht, worauf er Bock hat und hat sich da auf den Keim reinreden lassen.
Ja, und vor allen Dingen in der Zeit, als der Grunge gerade dabei war, den Musikweltmarkt zu erobern, mit so Musik dann um die Ecke zu kommen, war, glaube ich, auch so eine der unpopulärsten Entscheidungen, die man überhaupt treffen konnte.
Das kommt dann noch dazu.
Aber, ja, wie ging es weiter? Zwei Demo-Tapes haben Edguy in Eigenregie mehr oder weniger dann gemacht. Evil Minded heißt das erste und das zweite Children of Steel. Children of Steel gibt es, zumindest den Song, in der limitierten Erstauflage vom Hellfire Club als Bonustrack. Das ist korrekt. Neu aufgenommen.
Ja, das ist korrekt.
Und klingt auch vom Songwriting jetzt nicht unbedingt so viel schlechter. Ne? Also.
Nein. Ja, wobei man merkt, an den Neuaufnahmen merkt man, wie sehr sie sich an den Instrumenten verbessert haben und wie viel mehr Erfahrung am Songwriting sie gewonnen haben, weil da sind dann doch schon kleine Haken drin, die im Original etwas stumpfer sind.
Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und das ist auch das, wo Edguy unwahrscheinlich schnell ihre Fortschritte letzten Endes hingelegt haben. Also eine Songidee zu haben, auf dem Keyboard jetzt irgendwie irgendwas zu klimpern, ne, dass man sagt, okay, so ist die Melodie, das ist ja die eine Sache. Aber sowas als Band dann wirklich vernünftig zu arrangieren, dass es auch nach wesentlich mehr klingt, das ist ja am Ende dann genau die Kunst. Und das merkt man, finde ich, auch sehr deutlich, wenn man alleine jetzt die Erstfassung von Savage Poetry mit der nur 5 Jahre späteren kompletten Neuaufnahme vergleicht. Also das ist ja auch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Edguy haben nach eigenen Angaben also auch die Demo-Tapes dann an diverse Plattenfirmen geschickt und wurden abgelehnt, damals immer nach dem Motto, naja, mit der Art von Musik sehen wir da keine so richtige Zukunft. Und Edguy haben das nach eigenen Angaben, wieder kann man im Rocket Ride Booklet nachlesen, so nach dem Motto genommen, ja okay, das liegt halt daran, weil wir halt ein Demo-Tape haben. Kassetten sind doch scheiße, die will keiner hören. Wir brauchen eine CD. Das ist angeblich so die Idee, wie man eben dazu kam, dass es überhaupt dieses Album oder ausufernde Demo Savage Poetry gab. Also, dass man dachte, mit unseren Demokassetten kommen wir nicht weiter, wir brauchen eine CD. Und Leute, immer im Hinterkopf behalten, das war Mitte der 90er. Da hat das Herstellen einer CD irre viel Kohle gekostet. Und auch wenn du vielleicht sie nicht hast pressen lassen, sondern sie in Eigenregie auf dem Brenner hast herstellen lassen irgendwie, ein Brenner, war der 1995 überhaupt schon massentauglich?
Ja, nee, also, nein, auf jeden Fall nicht jeder Rechner, nein, auf gar keinen Fall. Nein, Quatsch, 1995, waren CD-Brenner noch was Besonderes, ja.
Ich hätte auch gedacht, weil es 95 war ich ja so 14 Jahre alt, da ist Konfirmation vorbei und ich weiß noch, von dem Geld von meiner Konfirmation habe ich mir einen Computer gekauft, wo ein CD-Brenner dabei war. Und das war damals dann wirklich so, boah.
Ich hatte damals, 95 hatte ich mir einen Rechner gebraucht von einem Arbeitskollegen aus der IT damals gekauft, der sich was Neues gekauft hat. Der hatte insgesamt 1 Terabyte Festplatte. Ui.
Meinst du nicht ein
Gigabyte? Ja, ein Gigabyte, ein Gigabyte. Ich würde gerade sagen, ein Terabyte wäre Wahnsinn gewesen.
Das wäre für damals aber gigantisch. Nee,
es war ein Gigabyte natürlich. Mein Gott, das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Und vor dem Hintergrund, ne? Also dass man dann in dem also, Alter.
Da waren definitiv CD-Brenner noch nicht state of the art und auch gar nicht mal so billig.
Das auf jeden Fall nicht. Und immer im Hinterkopf halt, ne? Eine Gruppe von Schülern, die zum damaligen Zeitpunkt dann ja 17 waren, sagen, wir nehmen eine CD auf. Und Savage Poetry hat wirklich Albumlänge. Ne? Also in dieser Ursprungsfassung von damals. Es sind ja 9 Songs drauf. Und klar, 54 Minuten, das ist schon eine Ansage, ne? Das mal eben einzuzimmern, überhaupt so viele Songs am Start zu haben, dass man sagt, wir nehmen jetzt 9 Songs irgendwo auf und bringen die irgendwie unter die Leute. Also da muss man ja echt schon sagen, wow, da steckt einiges an Ambition weiterhin drin.
Weißt du eigentlich, ob dieses Demo so richtig in einem Studio aufgenommen wurde oder ist das auch mehr oder weniger Home Recording oder irgendwie so mit.
Schwer zu sagen. Hier steht, es wäre im Toxic Beat Studio in Fulda aufgenommen worden. Das klingt jetzt ad hoc nicht so, als wäre das ein Home Studio von irgendeinem der Bandmitglieder. Also, keine Ahnung. Aber ja, Savage Poetry 1995, 2000 dann nochmal komplett neu aufgenommen worden. Und Mike, du hast gesagt, diese Ursprungsfassung kanntest du gar nicht. Und nachdem du sie jetzt dann zum ersten Mal in ihrer gesamten Rauheit gehört hast, hättest du Edguy an dieser Stelle erkannt und hättest du Edguy zugetraut, dass sie irgendwann da sind, wo sie nur wenige Jahre später gelandet sind?
Da ich ja The Savage Poetry, die Neuaufnahme, ziemlich im Ohr hatte, weil ich es eben auch noch nicht so lange habe, hat es fast ein bisschen wehgetan, sich dieses Demo oder diese CD, diese Ursprungsversion anzuhören, weil sie halt schon, ja, man hört ihr halt an, dass es keine High-End-Produktion ist. Wenn man allerdings sich an diesen Sound gewöhnt hat, der jetzt auch nicht so weit weg ist von teilweise einigen 80er-Produktionen, die heute als Kultalben verehrt werden, und man das Gehirn so ein bisschen austrickst und sagt, nee, das ist jetzt nicht das Album, was du kennst, lässt sich das sogar ziemlich gut hören. Es ist halt wirklich roh, rau, also das Schlagzeug hat kaum Effekte, das ist irgendwie, ja, klingt wirklich wie ganz natürlich aufgenommen, ohne dass man das noch irgendwie mal durch irgendein Effektgerät gejagt hat oder so, also da sind keine Trigger drauf, gar nichts. Genauso die Gitarren, die klingen auch teilweise wie einfach, ja, roh aus dem Amplifier aufgenommen und nicht durchs Mischpult und keine Ahnung, dann nochmal hier und da gedreht. Also hat ein bisschen was, als wenn man einer gut eingespielten Band im Proberaum zuhört.
Das trifft es ganz gut. Und ich muss sagen, ich habe ja selbst versucht, Musik zu machen. Ich würde es mal so formulieren, wenn man sagt, man hat Musik gemacht, klingt das immer so, als wäre das so ganz hochtrabend gewesen. Und von daher bewundere ich wirklich jeden Menschen, der das so auf sich nimmt und gerade in dem Alter. Und ich habe ganz einfach ein Herz für diese schrömmelig klingenden Demo-Aufnahmen, weil ich finde, da merkst du immer halt wirklich, was möchte eine Band eigentlich, ne? Wenn du heutzutage diese Hochglanzproduktion hast, wo du dich ja gerade bei Schlagzeugsachen oftmals fragst, was ist davon eigentlich wirklich noch jetzt echt gespielt, ne? Oder wo hat da jemand auf die Millisekunde irgendwie den Beat richtig hingezogen oder den Beckenschlag oder sonst was. Also ich glaube, wenn man selbst halt mal Demo-Aufnahmen in einer ähnlichen Zeit gemacht hat, also wir waren ein paar Jahre später dabei, aber das war halt so, ne? Du hast nicht viel Kohle, du musst das nehmen, was du halt gerade mitbringst. Und darum, irgendwie finde ich das unwahrscheinlich charmant. Und du kannst, wenn du genau hinhörst, auch erkennen, dass da schon eigentlich sehr viel Können drin steckt, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ich meine, klar, du hast hier Songs, wo du merkst, da kommt jemand an seine Grenzen. Und mein Lieblingsbeispiel dafür wird auf ewig der Song Frozen Candle bleiben. Also, wenn du den in dieser Fassung hörst und dann die 5 Jahre später entstandene Version, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber auch auf dieser Demo-Version kannst du halt schon hören, was die Band eigentlich wollte. Sie wollten vielleicht ein bisschen viel in dem Moment. Dafür waren sie vielleicht noch nicht bereit, auch vielleicht technisch nicht unbedingt das so umzusetzen, wie sie es vorhatten. Aber sie haben es auf jeden Fall versucht. Und von daher, also ich finde, man kann sich das wirklich doch eigentlich ganz gut anhören, wenn man halt jetzt nicht zum Beispiel so brachiale Sounds wie auf, brachial klingt jetzt auch komisch, ne? Vielleicht so klare, ausproduzierte Sounds wie auf Theater of Salvation hören möchte. Bitte was?
Bombast.
Ja, noch nicht mal. Also ich meine, wenn du damit leben kannst, dass es halt sehr basisch gehalten ist.
Ja, klar. Also wenn man sich Sense of Time, die Ballade, anhört, die klingt auf dem Demo richtig, also auf Savage Poetry, auf der Ursprungsversion schon richtig gut. Aber da merkt man halt, dass Tobi gesanglich noch lange nicht da ist, wo er 3-4 Jahre später angekommen ist. Er klingt überhaupt, finde ich, relativ rau auf dem Album noch. Also gar nicht so dieser typische Summit-Gesang, den er da hat. Vielleicht, wenn mir das irgendjemand vorgespielt hätte und ich die Songs nicht gekannt hätte, wäre mir im ersten Moment noch nicht mal unbedingt aufgefallen, dass das jetzt wirklich Edguy sind.
Das kann ich sehr gut nachempfinden, weil das wäre genau auch das, was mir direkt eingefallen wäre. Der größte Unterschied, abgesehen vom Soundbild, ist ganz klar der Gesang von Tobias Sammet an dieser Stelle, der, glaube ich, auch noch nicht so ganz genau wusste, wo er eigentlich hin wollte. Weil du hast natürlich Songs, wo du, wenn du genau hinhörst, seine Stimme schon erkennst. Also ja, bei sowas wie Key to My Fate, auch in der Demo-Fassung hörst du das raus, Sense of Time. Und ganz klar bei einem Song wie Roses to No One, welcher in meiner Welt von diesem Demo auch wirklich der Song ist, wo du merkst, hier ist irgendwas anders. Hier Also da sind auch ein paar Zweitstimmen, die Tobi da ja selbst gesungen hat. Also auch das konnte er zu diesem Zeitpunkt schon, ne? Dass er mit sich selbst quasi im Duett singt. Das konnte er auch schon damals.
Ist ja Bauchsänger.
Was ist der Bauchsänger?
Ja, so wie Bauchredner. Das war so.
Oh Gott, ihm wird es wahrscheinlich gefallen, dieser Witz. Ja, also hier, finde ich, merkst du schon, das ist etwas, wo er seine Stimme richtig einsetzen kann, weil es ja auch ein ruhiger Song ist. Bei den Songs, wo halt die Gitarre so ein bisschen mehr brät, versucht er halt wirklich eine so... Mir fällt jetzt gerade kein richtiger Vergleich ein. Also er versucht nicht, wie Michael Kiske zu klingen, in den höchsten Tönen glockenklar zu sein.
Nee, ich finde tatsächlich teilweise, dass er ein bisschen wie Kai Hansen klingt.
Ja, aber Kai Hansen ist schriller. Also
aber so auch von der Art der Phrasierung her ist es mehr Hansen als Kiske.
Ja, es ist ein bisschen rotziger. Ja, ja. Das ist so eine gewisse punkige Attitüde kann man da, glaube ich, noch ganz gut erkennen.
Naja, Punk. Nein.
Naja, von diesem Schnoddelreden.
Ja, aber es ist halt noch nicht dieses, der Heldentenor ist noch nicht geboren.
Ja, und worüber kann man sonst natürlich vortrefflich reden? Über so manchen textlichen Erguss auf diesem Album. Also Power and Majesty. Also was möchte uns Tobi da eigentlich teilen, I'm a reckless animal, spitting out a float of lies, my perversity is fuck, kill and finally die.
Ja, das ist die hohe Joey DeMaio-Lyric-Kunst, finde ich.
Aber kannst du mir da mal erklären, was in dem Song diese Kettensägen-Szene soll?
Ich habe keine Ahnung, du bist der Horrorfan.
Also bei der Neuaufnahme ist da ja irgendwie, ne, dass da irgendwie, da steht im Booklet, irgendwie ein Jäger stolpert in zwei Mädels, die ja nach Hause kommen und dann jodelt Tobi irgendwie jodel, 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 jodel und dann sagt jemand, oh, zwei fesche Madeln oder so. Und demgegenüber hier halt, da hört man halt, wie Tobi sagt, oh, excuse my bad habits, I got a surprise for you. Und dann hört man, wie eine Kettensäge angeworfen wird. Also entweder ist das ein Humor, den ich nicht verstehe, oder es ist sehr, sehr seltsam.
Naja, du darfst nicht vergessen, wie alt die Jungs damals waren. Ja, klar. Was für Filme hat man Mitte der 90er denn bitteschön auf irgendwelchen verrauschten VHS-Tapes geguckt?
Texas Chainsaw Massacre, The Beginning.
So.
Nee, Next Generation heißt
der. Dazu nur noch das Lebenswerk von Michaela Schaffrath und du hast solche Texte. Das ist übrigens nicht die mit dem Möbelhaus.
Ja, aber es sind ja auch durchaus Texte dabei, die kann man, glaube ich, auch nur in diesem Alter schreiben. Gerade sowas wie das eben schon angesprochene Roses to No One, so der erste große Herzschmerz und der Umgang damit. Ne? Das sind, glaube ich, auch Formulierungen, die kannst du nur in dem Alter schreiben.
Ja, natürlich, man merkt halt auch, dass das Schuldenglisch ist, was er da schreibt. Und Roses to No One ist doch der Song über die Bachelor, oder? Ich habe keine Rose für dich.
Du, ich glaube, das gab's da noch nicht.
Aber Tobi kannte das, er wusste
das. Ach so.
Das. Er hat das an RTL gepitcht und jetzt ist das, ein Straßenfeger auch nicht, aber egal. Nein, lassen wir die Blödelei überlassen wir Tobi auf der Bühne. Was ist denn mit dem Cover?
Ja, das Cover, ja, das ist, was erkennt man darauf? Ich würde mal denken, das ist ein Teil einer Burgruine. Es könnte aber auch einfach so random irgendeine Wand sein, die irgendwo steht. Ein Gebüsch oder irgendwas drumherum, ne? Mit nächtlicher Szenerie, würde ich mal sagen, ist das aufgenommen. Und dann so Clipart-mäßig oder Wordart steht dann da Ad-Guy drin. Das sieht wirklich aus, als hätte jemand in Wordart etwas geschrieben und dann ein bisschen gezogen. Und unten in einer eher schlicht gehaltenen Schrift Savage Poetry, die wilde Poesie.
Ja. Barbarische Poesie.
Ja, könnte man jetzt drüber streiten, wie Savage genau zu verstehen ist in dem Zusammenhang.
Ja,
ne?
Wie auch immer. Aber das passt dann zu den gerade von dir rezitierten Textstellen. Nein, es ist tatsächlich recht charmant und ich glaube auch nicht untypisch für Artworks dieser Zeit zum Teil.
Nö, also für ein Demo oder auch für so eine Demo-CD durchaus in Ordnung. Immer mit dem Hintergedanken, Leute, es ist 1995 und es ist selbst gemacht irgendwie. Und
wenn das Edguy-Logo nicht drauf wäre, wäre das auch ein cooles Cover für irgendeine Gothic-CD.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Aber dieses Quietsch-Gelb?
Ja, Gelb-Orange.
Ne? Gut, Edguy kann man da auch nicht so wirklich lesen. Das ist halt noch das alte, so etwas gezogene, merkwürdige Logo. Das passt da nicht drauf, aber ansonsten könnte das auch irgendwie so ein Mid-90er Gothic-Cover sein.
Abschließende Worte zu diesem Album, Mike. Bereust du es, dir jetzt in dieser Form mal angehört zu haben?
Nee, definitiv nicht. Aber ich glaube, ich werde auch weiterhin die neue Version bevorzugen.
Das ist ja absolut legitim. Und wir möchten ja auch die Podcast-Playlist füttern. Mike, kannst du von dieser Ursprungsfassung einen Song empfehlen? Ich habe meine Songempfehlung eben eben quasi schon genannt. Bei mir ist es ganz klar Roses to No One, auch wenn man jetzt sagt, boah, das ist eine Ballade. Aber ich denke schon, hier kann man wirklich schon deutlich hören, warum Edguy irgendwo da gelandet sind, wo sie irgendwann hingekommen sind. Weil auch wenn das soundtechnisch nicht State of the Art ist, hier, finde ich, merkst du, was du auch mit begrenzten Mitteln schon machen kannst, wenn du eine klare musikalische Idee hast und weißt, wie das am Ende klingen soll.
Bei mir ist es dann tatsächlich die zweite Ballade oder die erste in der Tracklist, nämlich Sense of Time, weil ich es total beeindruckend fand, wie intensiv und wie schön dieses Stück den Jungs in dem Alter gelungen ist. Wenn man das natürlich gegen die Neufassung laufen lässt, dann, wie gesagt, ist die Weiterentwicklung gesanglich vom Arrangement her, von den soundtechnischen Möglichkeiten, wahrscheinlich auch von den Keyboard-Sounds, die Tobi sich dann mittlerweile gekauft hat, natürlich meilenweit von dem entfernt, aber mir gefällt diese Version tatsächlich auch richtig, richtig gut. Wogegen andere Stücke, um mal nur Hallowed zu nennen oder wie heißt denn das andere Ding? Sacred Hell zum Beispiel, auf der Urversion keine schlechten Stücke, aber hört die neuen Versionen dagegen, dann merkt man, was diesen Stücken songwriterisch nicht, sondern vom Arrangement her und vom technischen Können einfach noch gefehlt hat.
Absolut. Und Tobi hat eben auch irgendwann dann seine Stimme wirklich gefunden und weiß auch, wie er auf solches Material singen muss, ohne dass es halt irgendwie ja so kratzig oder sonst wie klingt. Ne? Ja. Also ja, ist doch wunderbar. Haben wir mal zwei Balladen aus den ganz jungen Jahren von Edguy. Und wie geht es dann weiter? Man weiß natürlich, das nächste Album oder in Augen mancher dann auch das eigentliche Debütalbum der Band, das hört dann auf den Titel Kingdom of Madness und ist nicht 1996, was man ja auch hätte denken können, sondern 1997 erschienen. Aber 8. Februar 1997, also so viel Zeit liegt jetzt auch nicht zwischen Savage Poetry und dem echten Debütalbum, was dann natürlich bei AFM oder AFM Records erschienen ist. So wie ich das verstanden habe, das ziehe ich mir gerade aber auch aus meinen Hirnwindungen, waren Edguy bei der
Popcom.
Ja. Und sind da mehr oder weniger über den Besitzer oder irgendwelche Leute des Labels gestolpert.
Ja, den guten Henna Allendörfer damals noch.
Und,
der leider beim Autounfall vor schon einigen Jahren ums Leben gekommen ist.
Ja, also sie sind irgendwie mit ihm ins Gespräch gekommen. Ich glaube sogar noch nicht mal auf der Popcom, sondern auf dem Weg dahin. Irgendwie so. Und man ist da rüber halt ins Gespräch gekommen und hat ihm dort wohl dann auch Savage Poetry in die Hand gedrückt. Und dann meinte er, okay, dann lass doch mal ein Album machen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ist Kingdom of Madness ein signifikant besseres Album als Savage Poetry? Dazu hat Tobi Sammet eine sehr deutliche Meinung, die man auch im wieder mal Booklet von Rocket Ride nachlesen kann. Dazu sagt er, naja, Savage Poetry war noch ein günstiges Album mit einem ordentlichen Sound gewesen, aber Kingdom of Madness war ein teures Desaster. Seine eigenen Worte zu diesem Album. Und hier muss ich sagen, ja, ich verstehe, was er meint. Ein teures Desaster, wenn man es auf die Soundwelt jetzt wirklich nur mal runterbricht. Und er führt das auch noch ein bisschen weiter aus. Nett ausgedrückt war es ein etwas anderes Album. Die Wahrheit war, es war scheiße. Wir hatten Fehler gemacht, aber es waren diese Fehler, die man machen muss, damit man sich beim nächsten Mal einfach doppelt anstrengt. Das finde ich sind schon sehr harte Worte und so richtig nachvollziehen kann ich sie nicht. Denn eigentlich gibt es für mich bei Kingdom of Madness nur genau eine Sache, mit der ich mich bis heute nicht anfreunden kann. Und das ist tatsächlich der Sound. Weil nüchtern betrachtet, finde ich sogar, dass Savage Poetry in sich schlüssiger klingt. Das klingt halt in Summe wie ein Demo und Kingdom of Madness klingt so nach einem Album, das gerne bei einer Plattenfirma veröffentlicht werden möchte, aber irgendwie hat man es nicht so ganz geschafft. Weißt du, was ich meine?
Kingdom of Madness, muss ich jetzt auch wieder gestehen, habe ich nur in der Anniversary Edition.
Zum 20-Jährigen war die, glaube ich, ne? Also von 2017.
Ja, und kannte die Urversion wirklich gar nicht. Das ist damals irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, weil, weiß ich nicht, war irgendwie schwer zu kriegen, habe ich damals nicht gekauft, warum auch immer.
Lagen wir eher Letzteres, also
damals.
Ja, das war also, noch, was heißt für dich damals?
Ja, nach der Theater of Salvation.
Spannend, weil da hätte ich gesagt, bist du relativ einfach an Kingdom of Madness drangekommen.
Okay, vielleicht weiß aber der Henker, woran es
kommt macht. Wahrscheinlich drauf an, in welcher Stadt man wo versucht hat zu jagen.
Und, ja, ich habe also die Anniversary-Version gehört und die klingt eigentlich ganz gut. Hier und da merkt man dem Schlagzeug ein bisschen an, dass es ja auch wieder sehr basisch aufgenommen ist. Und das Einzige, was mich bei dem Sound auf dem Anniversary-Album stört, ist die linke Rhythmusgitarre. Denn die schreddelt so völlig schäbig auf dem linken Kopfhörer vor sich hin, wogegen auf dem rechten Kopfhörer die Leadgitarre ganz wunderbar klar und warm spielt. So, jetzt habe ich mir natürlich die Ursprungsversion für diesen Podcast auch nochmal angehört und habe mich tatsächlich gefragt, okay, ist diese MP3 kaputt, die ich hier habe? Ist das YouTube-Video im Eimer? Aber da es überall gleich scheiße klang, kann das nicht sein. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich der Sound, den man auf dem Originalalbum hört. Und da ist es wirklich so, dass das Schlagzeug schlimmer holpert als auf Savage Poetry. Also es klingt noch mehr nach, ich habe es im Proberaum im Kassettenrekorder aufgenommen.
Es ist sehr keksdosenmäßig.
Und genau, also nicht das Schlagzeugspiel an sich, das ist akzentuierter und besser als auf Savage Poetry, aber man hört irgendwie überhaupt keine Bassdrum auf diesem.
Nee, du hast eigentlich nur die Snare.
Auf diesem Album.
Und vielleicht mal Becken.
Genau. Und die Snare klingt, als wenn man so als Kind auf einer Persildose rumgedroschen hat.
Also, oder wie hier auf St. Anger von Metallica.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ganz so schlimm ist Kingdom of Madness nur auch nicht. Ich hatte eher das Gefühl, das kam mir so beim Hören, das ist so das soundmäßig, das Injustice for All von Edguy. Der Bass ist irgendwie im Mix verloren gegangen und das Schlagzeug klingt auch, naja gut, das klingt eher St. Anger-mäßig als Injustice for All-mäßig, aber halt auch so dieses Rohe und Pure, was da aber nicht so beabsichtigt war. Und dann eben diese völlig unpassende Schrömmelsgitarre auf links. Es ist schon,
ich habe eine Idee,
hart zu hören.
Wenn wir hiermit durch sind und mit dem, was wir danach noch vorhaben, wir haben jetzt ja beide CDs wirklich hier liegen, weil ich habe die ursprüngliche Auflage. Wir packen die wirklich mal in ein Abspielgerät und gucken, ob man da wirklich einen so signifikanten Unterschied hört und berichten euch dann als Cliffhanger bei der nächsten Kaffeeklatsch-Edguy-Folge, was genau, wir da so gehört haben.
So machen wir das. Das finde ich gut, weil das würde mich jetzt auch interessieren, ob das durch die Digitalisierung passiert ist oder ob die CD halt genauso merkwürdig klingt.
Also ich kann jetzt nur natürlich von meinem Point of View berichten. Ich habe dieses Album damals gekauft, im Zuge halt von Theater of Salvation auch. Und ich weiß, damals war ich echt schon schwer entsetzt von diesem Sound. Und das Witzige ist, der erste Song, Paradise, der fängt ja mit einer ruhigen Gitarre an. Und die ersten 20 Sekunden, wenn du Savage Poetry hörst und direkt danach hier Kingdom of Madness, denkst du, boah, ist das eine Steigerung im Sound, ist ja voll fett.
Ja, weil das die Gitarre ist, die auf rechts spielt.
Dann setzt das Schlagzeug ein mit so einem Pff, und da kommt auch direkt die Rhythmusgitarre rein und das ist dann wirklich so, oh, das tut fast schon weh.
Ja, das ist wirklich dicht am Schmerz.
Leider. Und das Schlimme ist, Was sind da für geile, wirklich geile Songs drauf, von denen ich mir persönlich wünschen würde, dass Ed Guy die öfter mal live gespielt hätten. Weil da sind wirklich, wenn man sich an diesen Sound gewöhnt hat,
ja,
richtig geile Nummern drauf. Witzigerweise, Paradise als Opener finde ich ein bisschen unglücklich und sperrig.
Richtig.
Aber was danach auf diesem Album passiert, also Wings of a Dream ist ja noch am ehesten ein Song, den man dann auch kennt, weil er auch auf dem Live-Album drauf war und weil es davon ja auch eine Neuaufnahme im Zuge der Mandrake-Sessions gab. Also den kennt man ja vielleicht in besserer Form. Aber dann Heart of Twilight, Alter, wie geil ist denn bitte dieser Song, wenn er einen guten Sound hätte?
Ja, dann hör dir die Anniversary Edition an.
Ja, werden wir nachher mal tun. Also in meiner Wahrnehmung hat es maximal Wings of a Dream später nochmal in eine Setlist geschafft. Ich bilde mir ein, das müsste ich parallel gleich vielleicht nochmal nachrecherchieren, dass Ed Guy auf ihrem 10 Jahre Jubiläumskonzert in Fulda den Song Deadmaker gespielt haben. Kann ich aber gerade nicht beschwören, würde ich gleich aber mal parallel nachschauen, während Mike euch noch ein bisschen was über das Album erzählt, wie er es dann so in Summe wahrgenommen hat und was er uns noch so als Geheimtipps mitgeben könnte oder was es vielleicht sonst noch Wissenswertes gibt, denn schon früh haben Ed Guy angefangen, Gäste auf ihren Alben zu haben.
Okay, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, muss ich gestehen, weil, wie gesagt, ich in dem Album gar nicht so tief drin bin. Das existiert für mich, aber ja, wie gesagt, ich habe es mir tatsächlich wirklich intensiv erst für diesen Podcast angehört. Kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, außer das, was halt auffällig ist, es sind 9 Stücke drauf, es sind 60 Minuten Spielzeit fast und davon ist nur ein Stück ein einminütiges Instrumental. Also alle anderen Stücke sind verdammt lang, so um die 6 Minuten beziehungsweise über 6 Minuten der Großteil. Und natürlich das Keeper of the Seven Keys von Ed Guy ist hier auch drauf mit dem 18 Minuten 23 langen The Kingdom inklusive Sprechpassagen. Also hier merkt man wirklich, wo die Haupteinflüsse von Tobi als Songwriter liegen. Hier hat er sich am Longtrack versucht, denn es ist der longste Longtrack, den Ed Guy jemals recorded haben.
Und auch Avantasia, ne?
Und auch Avantasia, ja, kann sein. Genau. Aber ich finde den tatsächlich gut und ich finde den auch überhaupt nicht langweilig. Und im ersten Moment, als ich die Tracklist und die Dauer gesehen habe, habe ich gedacht, da komm, da ist doch bestimmt, der Song ist nach 6 Minuten zu Ende, dann kommen 10 Minuten Stille und dann kommen nochmal 2 Minuten Blödsinn, aber das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Also den würde ich tatsächlich gerne mal mit den heutigen Möglichkeiten, die Ed Guy haben, hätte ich den gerne mal neu eingespielt. So, was ist jetzt hier mit deiner Recherche? KI kaputt oder was?
Hey, KI ist nicht kaputt, aber es funktioniert halt nicht genau so, wie ich es möchte, weil ich mir nicht mehr sicher bin, wann dieses 10 Jahre Ed Guy Konzert war, weil theoretisch hätte es ja 2002 gewesen sein müssen.
Das weiß ich nicht.
Ich raus. Aber was man natürlich noch wissen könnte, ein bekannter Musiker der deutschen Metal-Szene ist auf dem Track The Kingdom zu Gast. Und zwar hat er eine Sprechrolle.
Okay.
Nämlich Chris Boltendahl vom Grave Digger.
Ah.
Er spricht dieses I am the Inquisition.
Ach, der ist das.
Okay. And I am your heretic barbarian Nance. Und dann kommt dieses furchtbar theatralische Lachen.
Okay, guck mal.
Das ist Onkel Bolle, tatsächlich.
Okay, guck an. Ja, insgesamt, in Summe finde ich das Album musikalisch durchaus gelungen, aber eben soundmäßig eher so mäh. Und vielleicht hätte man nicht nur Savage Poetry nochmal neu einspielen müssen, sondern auch Kingdom of Madness unter The Kingdom of Madness auch nochmal neu überarbeiten sollen. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist
Tobi, hast du gehört? Mach das.
Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich einige Leute, die das gar nicht so schlecht finden würden. Denn hier sind wirklich Songs drauf, die nicht so das Standard-Ed-Guy-Repertoire widerspiegeln, wie man es heutzutage kennt. Also Wings of a Dream passt da, glaube ich, noch am ehesten rein. Angel Rebellion ist schon ein sehr langer Song mit auch finde ich, so Halloween-Einschlag. Und gerade The Kingdom haben wir ja schon gesagt, das ist wirklich, ja, das ist Keeper of the Seven Keys. Das möchte Keeper of the Seven Keys sein. Und gerade auch, wenn man da mal den Bass wirklich hört, kann man nicht leugnen, dass da Bassläufe sind, die sicherlich auch einen Markus Großkopf
wenn sehr ähnlich. Wenn man den Bass hört.
Ja, wenn man ihn hört, genau. Kann man nicht leugnen, das hätte sicherlich auch Markus Großkopf sehr ähnlich auf seinem Instrument dargeboten. Und von daher, es ist schade, dass diese Platte unter dem Sound wirklich so leidet, weil wenn mich wirklich jemand fragen würde, ranke mal alle Edguy-Alben, wäre tatsächlich Kingdom of Madness bei mir auf dem letzten Platz, weil der Sound, dieser schrille Gitarrensound in Kombination mit diesem wirklich pockerndem Schlagzeug mir den Hörgenuss sehr vermiest. Und das sage ich als jemand, der vorhin gesagt hat, ich habe ein Herz für so Demo-Aufnahmen. Aber das ist ja keine Demo-Aufnahme. Also
richtig.
Das ist schon wirklich sehr schade, weil ich glaube schon, nüchtern betrachtet sind hier die besseren Songs drauf, also vom Arrangement und vom Gesamtpaket.
Vom Songwriting und von den Arrangements definitiv, ja. Deswegen rangiert das bei mir auf dem vorletzten Platz vor Savage Poetry.
Also für dich ist wirklich auf dem letzten Platz die Ursprungsversion, die Demo-Version oder wie auch immer man sie nennen möchte von Savage Poetry.
Ja, wobei das, wie gesagt, für das, was es ist und für die Zeit, in der es entstanden ist, das Alter der Jungs, die technischen Möglichkeiten etc. pp., ist das quasi unverschämt. Darf man eigentlich nicht, aber ist halt so. Es gab tatsächlich mal ein Edguy-Soundcheck, wo diverse Redakteure Edguy-Alben gerankt haben bei powermetal.de. Das war ziemlich am Anfang meiner Karriere dort und ich hatte das schon echt wieder vergessen.
Ach, du hast das auch gemacht?
Ja.
Okay, das ist natürlich spannend. Ich habe es immer noch nicht gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Das ärgert mich gerade.
Dann erzähle ich was über das Cover.
Sehr gerne, ja. Das ist nämlich dann ein gutes Stichwort, wenn man sagt, das Cover von Savage Poetry ist irgendwie so ein bisschen mäh. Ja, was ist das jetzt?
Auf so einem grau-schwarzen Hintergrund, weiß ich nicht, wie zerknülltes Papier oder verwaschene Blätter oder ein Rorschach-Test, ich habe keine Ahnung, sieht man so ein verschnörkeltes Blumenlogo mit der Edguy-Lilie, beziehungsweise eigentlich ist es ja die Stratovarius-Lilie, die auf späteren Veröffentlichungen überall auftaucht. Ja, ist jetzt weder besonders schön noch besonders hässlich. Es ist halt ein Cover, aber nicht besonders originell. Aber man sieht das erste Mal den echten Edguy-Schriftzug, wo man es auch lesen kann.
Ja, und es passt halt, finde ich, nüchtern betrachtet so in das Portfolio von AFM zu der Zeit. Ne? Also eher schlicht gehaltene Cover.
Ja, hat halt wahrscheinlich auch nicht die Welt gekostet, also von daher.
Nee, davon würde ich auch ausgehen.
Aber es gibt schöne Porträtfotos im Original-Booklet, die nicht im Booklet des, nein, das war bei Vainglory Opera, ne?
Ja.
Die sind nicht, Moment, ja, hier sind, ich kenne das Original-Booklet ja gar nicht. Nee, hier sind, doch, aber hier ist, Moment, sind das nicht die Fotos, die du mir gerade gezeigt hast?
Nein, das sind andere
Fotos. Ah, okay.
Ich habe sie gefunden, die Setlist.
Ah, guck mal.
Ich habe nämlich falsch gesucht. Die war gar nicht in Fulda, die war in Offenbach.
Boah, hättest du das gesagt, das hätte ich ja sagen
können. Ja, natürlich, hättest du sofort gewusst. Sehr bemerkenswert, da haben Edguy nämlich sowohl Theater of Salvation gespielt, als auch The Pharaoh.
Oh, sehr schönes Stück.
Und Dead Maker haben sie tatsächlich da gespielt. Und Nailed to the Wheel.
Nie waren Edguy näher dran an Thrash Metal.
Vorband waren Creator.
Okay.
Habe ich mir nicht ausgedacht.
Vorband waren Creator.
Ja. Also, im Hinterkopf behalten, ne? 1992 gegründet, 2002 dieses Konzert, 10 Jahre Edguy, ja, gemeldet ab dem Zeitpunkt, wo sie sich wirklich gegründet haben. Und Mille hatte auch so ein bisschen den Schalk im Nacken und meinte, weil sie halt als Vorband aufgetreten sind. 10 Jahre Edguy. Leute, der Tobi ist 10 Jahre alt. Irgendwann hinterher meinte er noch, 10 Jahre Edguy, aber 150 Jahre Creator. Das weiß ich noch genau.
Warst du da?
Ich war da. Oh. Ich war bei diesem Konzert. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Irgendwo gab es diese Ankündigung, 10 Jahre Edguy. zu dritt sind wir da damals hingefahren. Wir sind am selben Tag hin und zurück gefahren. Also zum Konzert hin und abends dann wieder zurück nach Offenburg. Wird man heute auch nicht mehr so machen. Und ja, das war schon eine witzige Sache. Es war auch nicht besonders voll damals.
Okay.
Und auch das hat Tobi damals schon relativ mit Humor genommen, weil er meinte, ja, ne, jetzt 10 Jahre Edguy, wir sind ja alte Hasen und so, ne? Und ja, wir haben ein bisschen Rücksicht auf euch genommen. Draußen stehen noch ganz viele Leute, die eigentlich rein wollten, aber wir haben gesagt, nee, hier müssen alle ein bisschen Platz haben. Das war auch noch nicht so ganz die Zeit dann, also nach der Mandrake, wo Edguy noch nicht ganz so weit oben waren, merkt man ja an solchen Geschichten dann, ne?
Richtig.
Habe ich jetzt eigentlich völlig falsch in dieser Folge erzählt, das hätte eigentlich in die nächste Folge gehört, aber ja, es ist also wirklich der Beweis, sie haben damals den Song Deadmaker gespielt. Aber ansonsten, wenn
den
du so
Vatermacher.
Guckst, den was?
Den Vatermacher, den Deadmaker.
Auch ein sehr düsteres Stück für Edguys Portfolio, wie ich finde. Ne? So, also wie allgemein, das ja schon. Auch Heart of Twilight ist jetzt ja auch nicht unbedingt die fröhlichste Nummer. Und auch When a Hero Cries nicht so unbedingt. Und ja, The Kingdom, um das Thema dann abzuschließen mit dem Album. Ja, das ist, glaube ich, so das Mindset, das Tobi halt hat. Ne? So nach dem Motto, vielleicht sollte man manchmal nicht sagen, was man denkt, sondern mehr Dinge mit sich selbst ausmachen, so ungefähr, ne? Wenn The Kingdom of the Skies is the last place to go, ja, wie soll man das anders verstehen, ne? Also, ich weiß nicht, meinst du, er versteht das schon als so eine Art Realitätsflucht in dem Moment?
Ich glaube schon, ja. Doch.
Weil er sagt, er erzählt ja auch gerne von sich selbst, ne, dass er immer so ein bisschen verträumt unterwegs ist, ne?
Ja, ja. Also so würde ich ihn noch tatsächlich einschätzen. So jemand, der auch wirklich beim Musikhören wirklich in andere Welten abtaucht und für den das nicht nur ja Untermalung vom FIFA-Zocken oder sowas ist.
Kann ich sehr gut zu connecten, wie man so schön neudeutsch sagt. Weil,
geht mir also, ja heute noch so.
Ja, yeah, ich glaube, das kennt jeder, der sowas halt gut kann, wenn man in einer Gruppe von Leuten ist und die Leute unterhalten sich und interessiert einen gerade nicht, was besprochen wird, kann man ja wunderbar in seinem Kopf irgendwo ganz anders sein. Und Kati fragt mich dann immer, wo bist du eigentlich gerade? Ich so, nee, ich höre euch zu. Das stimmt auch, ich höre zu, aber es interessiert mich nicht, was geredet wird. Ich könnte die Unterhaltung weiter fortführen. Kannst du das auch? So irgendwo sitzen, zuhören, du bist aber mit den Gedanken ganz woanders.
Ja, das nennt sich Team-Meeting.
Nee, ich meine, dass man zwar irgendwie zuhört, gedanklich aber trotzdem woanders sein kann. Aber trotzdem, wenn jemand dich in dem Moment anspricht, kannst du noch am Gespräch teilhaben.
Ja, ja. Das nennt sich Team-Meeting bei uns.
Das war ja eine hohe Kunst, weil ich kenne genug Leute, die können das nicht. Wenn man die dann anspricht, sagen die wirklich, ich war gerade woanders. Wo denn? Kacken.
Also das war eine der Gründe, warum ich wahrscheinlich irgendwie durch meine Schulzeit gekommen bin.
Weil man doch noch in der Lage war, dann irgendwie,
ja. Mit einem halben Ohr dem Lehrer doch zuzuhören und eine Antwort geben zu können, ja.
Ja, das ist also ja ein Thema, was sicherlich auch für Tobi wichtig ist, also Rückzugspunkte für sich zu haben. Ne? The Kingdom of the Skies, ja, wie soll man das auf Deutsch adäquat übersetzen? Das Königreich des Versteckens sozusagen irgendwie, ne? Also ja, den Rückzugsort in seiner Gedankenwelt, würde ich es mal nennen, wie es vielleicht auch Michael Ende mit Phantasien gemeint hat.
Oh ja, oh Gott. Das möchte ich auch mal wieder lesen, die unendliche Geschichte.
Lohnt sich immer wieder.
Ja, ich weiß.
Tja, 1997, also Kingdom of Madness, nach Ansicht von Tobi Sammet nicht unbedingt ein Meisterstreich. Ich würde gerne mal mit ihm darüber reden, welche Fehler er da jetzt genau für sich festmachen möchte, weil nüchtern betrachtet, so viel ist bei Vainglory Opera dann ja doch, zumindest wenn man sich die Songs anguckt, gar nicht anders, abgesehen davon, dass sie kürzer und kompakter sind. Hm. Aber natürlich.
Ja, der Klang ist um Meilen besser.
Ja, aber also, das ist ja nichts, was die Band jetzt direkt unbedingt in der Hand hatte, würde ich sagen. Und wenn jemand sagt, wir haben Fehler gemacht, würde ich jetzt denken, dass es entweder, dass ich beim Songwriting vielleicht nicht ganz so eloquent unterwegs war, wie ich gerne gewesen wäre, oder dass ich Songs nicht, weiß ich nicht, aufgenommen habe, hinter denen ich nicht wirklich stand. Das wiederum kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber auch die Produktion oder sowas haben sie ja wahrscheinlich in dem Stand ihrer Karriere keinen echten Einfluss gehabt.
Das weiß man nicht. Ob sie vielleicht gesagt haben, ich will den Gitarrensound für die Rhythmusgitarre aber genauso haben. Und der Produzent gesagt hat, nö, ich würde das aber ein bisschen an. Nein, ich möchte das so. Und das kann natürlich sein. Und was natürlich eben halt auffällig ist, diese extrem langen Songs sind auch doof, wenn man nicht. Aber das hat ja echt schon teilweise Dream Theater Niveau.
Naja, wegen einmal 18 Minuten.
Also na, und die anderen alle 6 Minuten und ein paar kleine, die kratzen ja wirklich, also.
Ja, aber das ist ja eine normale Spielzeit für einen Metal-Song, bis zu 6,5 Minuten.
Ja, aber nicht unbedingt so üblich, wenn du dir jetzt mal die Songlängen auf dem nächsten Album anguckst. Da hat man einiges an überflüssigem Fett und Knochen weggeschnitten an den Songs.
Ja, das ist vielleicht, also darauf kann ich mich noch einlassen, das ist auch das. Ich würde es mal so diese Krankheit von einer jungen Band nennen. Jeder möchte natürlich zeigen, guck mal hier, ich habe so ein tolles Riff, das spielen wir jetzt 5-mal, bevor der Sänger überhaupt anfängt. Und je reifer du in Bezug auf Songwriting und natürlich auch auf Arrangements wirst, sagst du natürlich, ja, aber das ist doch Quatsch. Weil du möchtest doch nicht 5 Minuten auf diesem Riff rumreiten. Wir fangen einfach an und du singst sofort, ne, so ungefähr. Oder ne, Übergänge, also bei unserer Band früher war das auch so, ne, bevor dann der Gesang einsetzt, da spielen wir erstmal das 2-mal vor. Dann kommt der Gesang drüber, dann spielen wir den Bridge-Part 2-mal vor, bevor jemand drüber singt. Und hinterher denkst du, warum eigentlich, warum spielt man das nicht alles hintereinander weg? Das könnte man hier vielleicht noch sagen, ne, dass hier ab und zu mal Sachen sind, wo man gerade in einem Song auch wie Paradise, wo es ja öfter mal so Übergangspassagen gibt oder auch bei The Kingdom, ne, könnte man ja auch denken, okay, 18 Minuten hätte man sicherlich auch auf 15 kürzen können. Wenn man ein bisschen Instrumentalpassagen weggelassen hätte.
Ja, aber das meine ich ja. Aber lassen wir das. Gehen wir zum nächsten Album.
Ja, und was war hier wohl der größte Umbruch, dass da jemand, der aus Finnland kommt, da hinter den Reglern gesessen hat? Mr. Timo Tolki. Nach dem, was hier im Booklet steht, erkannte er das Potenzial der Band und erklärte sich bereit, das Album wohlgemerkt zu mischen. Also er hat es nicht im klassischen Sinne produziert, er hat die Abmischung des Albums übernommen. Und auch ansonsten, nachdem man ja schon Chris Boltendahl zu Gast hatte, wen hatte man auf Vainglory Opera zu Gast? Den Meister der vertrackten Texte über Fantasy-Literatur, Mr. Hansi Kürsch. Bei gleich 2 Songs ist er nämlich zu Gast. Bei Out of Control und natürlich auch bei Vainglory Opera. Wobei ich glaube, dass bei Vainglory Opera geht immer so ein bisschen unter, dass er da mitsingt. Bei Out of Control ist das, glaube ich, den Leuten eher im Ohr. Ja, wichtigster Unterschied, klar, die Songs sind kürzer, kompakter. Gut, Vainglory Opera dauert auch 6:08, aber du hast definitiv keinen Longtrack auf diesem Album und du hast auch nur wenige Songs, die man wirklich als lang im klassischen Sinne bezeichnen würde. Ne? Mit How Many Miles, mit 5:39 ist er ja noch einer der längsten fast. Ansonsten, ja, sind die alle so um die 5 Minuten herum. Das ist sicherlich die signifikanteste Änderung. Aber ansonsten gibt es zum ersten Mal auch ein, ja, echtes Intro. Overture.
Mhm.
Welcome to fun.
Ja.
Mike, weißt du eigentlich, was Vainglory Opera bedeutet?
Nein. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, muss ich gestehen.
Das ist auch etwas, was wir uns früher immer gefragt haben. Und jetzt würde ich es tatsächlich mal googeln, bevor ich jetzt Unsinn erzähle, weil ich habe da eine dunkle Erinnerung, was Vainglory eigentlich bedeutet. Ja, vergeblicher Ruhm, also was soll das bedeuten? Aber Vainglory kann auch die Prahlerei bedeuten.
Das würde irgendwie zu Edgar am ehesten passen, so oder die prahlerische Oper.
Ja, oder die Selbstverherrlichung.
Ja.
Und vor dem Hintergrund, weil ich habe auch mal Vainglory, was soll das denn bedeuten? Ne, wenn du es Wort für Wort übersetzt, klingt es natürlich komisch, aber ich würde eben auch denken, dass halt wirklich dieses Prahlerei oder Selbstverherrlichung gemeint ist, weil das Ganze ja natürlich auch hochgradig mit einem Augenzwinkern am Ende gemeint ist. So verstehe ich es zumindest.
Würde ich auch so verstehen. Also hier kommt tatsächlich der Ed Guy-Humor ein bisschen durch und tatsächlich ist dieses Album meiner Meinung nach die Geburtsstunde des Edguy Sounds, wie er für einige folgende Alben doch zum größten Teil typisch für Edguy war. Wobei typisch für Edguy halt immer schwierig ist, weil Edguy schon immer ein sehr breites Spektrum hatten. Also wer Edguy nur auf pfeilschnelle Double Bass Power Metal Songs zu der Zeit auch schon reduziert, der hat die Alben nie ganz gehört.
Aber hier hast du halt viel genau davon, ne? Also Songs wie gerade Until We Rise Again ist ja natürlich sehr flott. How Many Miles mit Abstrichen, da gibt es ja zwischendurch mal immer so eine kurze Pause.
Das ist ja mehr so hymnisch. So.
Mhm. Aber dann Fairy Tale, der galoppiert ja in einem durch, auch wenn es dann den Chor der verdammten Schlümpfe irgendwann gibt. Das steht da so. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Okay.
Da ist doch dieses ja.
Das stimmt, irgendwas ist da. Ja, wie gesagt, das sind halt Alben, mit denen bin ich nicht so tief vertraut, weil Vainglory Opera ist, ja, ich habe es mir halt nach Theater of Salvation irgendwann gekauft und ich weiß nicht warum, aber das ist mir nicht so im Ohr geblieben wie eben Theater of Salvation, weil das war halt das einzige Edguy-Album, was ich zu der Zeit hatte und das habe ich halt rund um die Uhr gehört.
Rund um die Uhr auch noch direkt. Aber es stimmt schon, also wer meint, Edguy wären halt Halloween-Klone und spielen nur schnell einen Double Bass, den Halloween auch nie gespielt haben, ne? Also gerade auf Vainglory Opera könnte man diesen Eindruck gewinnen, wenn man selektiv Songs hört. Aber auch hier hast du natürlich die obligatorischen zwei Balladen, Scarlet Rose und die Ballade, deren Titel ich immer durcheinander werfe, einfach nur Tomorrow. Das ist, glaube ich, der Song, den es auch in ähnlichem Namen von Avantasia gibt.
Ich kenne den von Europe.
Mm, heißt das da nicht Wings of Tomorrow? Right.
Das gibt's auch, aber das ist ja ein...
Müssen wir jetzt GEMA bezahlen?
Bestimmt.
Nicht für die schiefe Darbietung.
Aber Tomorrow gibt's auch als Akustikballade, meine ich.
Das aber ist sehr gut.
Ich kann mich jetzt auch wieder vertun.
Ich suche gerade hier im Booklet die Stelle, wo es steht.
Der Chor der Schlümpfe, oder was suchst du jetzt?
Ja, da steht Choir of the Damned Smurfs of Death.
Okay.
Also der Chor der verdammten Schlümpfe des Todes. Zumindest in meiner Ursprungsfassung steht es da. Ja, da ist er. Der.
Tatsächlich, bei mir steht es auch.
Da ist, es ist jetzt sehr lustig, wenn ihr das hier sehen könntet. Mike hat eigentlich immer eine Brille auf, muss sie fürs Lesen abnehmen und ich muss fürs Lesen die Brille aufsetzen. Also, das wäre gerade ein lustiges Bild gewesen, das wir hier hätten machen können.
Werbung für Vielmann und Apollo Incoming.
Absolut, ja.
Bei mir liegt es einfach daran, dass ich bei gewissen Lichtverhältnissen und meiner Gleitsichtbrille dann immer so ein...
Ja, da ist es schwierig, das ist sicherlich so. Ja, aber was ist jetzt so dein Gesamtfazit zu diesem Album? Du hast schon gesagt, ist es für dich die Geburtsstunde von zumindest Teilen des Sounds, auf die man Edguy irgendwie, hätte es nicht minimiert, aber ich glaube, die in den Köpfen vieler Leute, so klingt Edguy, so ungefähr. Und dieser Sound, würde ich auch sagen, auf Vainglory Opera ist er da, weil Kingdom of Madness, ja, mit einem 18-minütigen Song, ich glaube, keiner hätte als erste Assoziation beim Namen Edguy ja 18-minütige Epen oder so. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Nee, das, also, wie gesagt, meiner Meinung nach ist Vainglory Opera das Album, was für die nächsten 2 mit Abstrichen 3 Alben den Sound von Edguy zementiert.
Den Sound zementiert und auch eine Ursache dafür, glaube ich, ist, dass irgendwann dann sowas wie The Scarecrow von Avantasia überhaupt möglich war, weil der gute Tobi sich ja irgendwann, zumindest in meiner Erinnerung, so ein bisschen gefangen gefühlt hat in diesen Erwartungshaltungen, die Leute an Edguy haben. Und das dann ja auch so ein bisschen in The Scarecrow damals kanalisiert hat.
Ja, wobei er ja auch bei Edguy selber die stilistische Bandbreite sich am Ende noch mal sehr weit gespreizt hat, wobei ich mir da auch durchaus vorstellen kann, was vielleicht auch einer der Gründe für den Split im Endeffekt war, oder Split ist ja vielleicht falsch, sondern für die Pause, dass die Diskussion, was kann man als Edguy noch machen, ohne dass es zu weit geht, in Anführungszeichen musikalisch, für die anderen Bandmitglieder, dass das mit einer der Gründe war, warum eben Avantasia zu dem geworden sind, was sie nach den Metal Operas geworden sind und warum es bei Edguy eben immer schwieriger war, die Songs für ein Studioalbum zusammenzukriegen. Weil, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um mal von den Anfängen ans vorläufige Ende zu gehen, war ja wohl das Problem, dass eben die Einigung, dass das Kompromisse finden immer schwieriger geworden war. Nicht, weil man sich gehasst hat oder sowas, sondern weil die musikalischen Ansprüche der Charaktere halt eben irgendwie immer anders waren. Und wenn du zwei Gitarristen hast, die halt auch songwriterische Fähigkeiten haben, aber die sich eben nicht einbringen können, weil du als Sänger und Multiinstrumentalist denen eben ja mehr oder weniger deine Vorstellungen aufdrücken willst und die dann andererseits aber sagen, nee, wir würden das aber gerne so spielen und dein Song dann nicht mehr so klingt, wie er in deinem Kopf eigentlich klingen sollte und du da irgendwo den Spagat hinkriegen musst, das kann ich mir schon vorstellen, dass das für jemanden wie Tobi schwierig ist und dass das einer der Gründe war, warum man Edguy oder er Edguy eben zur Seite gepackt hat und geparkt hat und ja auch gesagt hat, bevor das hässlich wird unter uns und wir uns nicht mehr in die Augen gucken können, lassen wir es lieber und schauen mal, wann der Zeitpunkt gekommen ist, ob es nochmal weitergeht. Und der scheint ja jetzt gekommen zu sein.
Wahrscheinlich. Schauen wir mal, was da so raus erwachsen kann. Ein bisschen haben wir vorhin schon mal angeteasert. Also die Fotos in Vainglory Opera, das ist schon hart, ne? Also
der Weichzeichner hatte eine Menge zu tun. Also
gerade das Bild von Dirk Sauer, das sieht fast aus, als wäre das so eine Büste einfach nur, oder? Also
das soll vielleicht doch einfach so.
Die Büste, das ist der Untertitel für die Folge, eine Büste mit Haaren. Eine
Büste mit Wüstenhaaren. Nein, das hat schon eine ganz eigene Ästhetik und eben auch so eine, ja, diese End-90er-Metal-Ästhetik, die war halt so. Das sieht heutzutage mit Sicherheit ein bisschen witzig aus, wenn man da heute drauf guckt. Aber das war halt damals so. Guckt euch mal die Bilder in den ersten Hammerfall-Alben an oder in den ersten Stratovarius-Alben, was da an Fotos mit Weichzeichner und teilweise so einem Akzent von Lippenstift und Eyeliner und viel Luderpuder hingezaubert worden ist.
Luderpuder. Übrigens, was ich vorhin meinte, der Song Tomorrow von Vainglory Opera. Ich hätte immer geschworen, ich vertausche den immer mit Anywhere von The Metal Opera Part 2, weil da halt heißt es im Refrain Waiting for Tomorrow for a Little Ray of Light.
Ach, das meinst du?
Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beim Kaffeeklatsch Avantasia Teil 1, Teil 2 kommt irgendwann bestimmt, genau darüber mal nicht sinniert hatten. So, hä? Irgendwie denkt man doch, das ist der Song von Vainglory Opera in dem Moment.
Und es gibt von Europe ein Lied namens Tomorrow. Ich bin nicht komplett verrückt.
Das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe nur eben immer direkt im Kopf Wings of Tomorrow.
Ja, ja.
Zweites Album.
Genau, und Tomorrow müsste eigentlich auch vom, wo ist denn das drauf? Auf Out of This World. Oh Gott.
Oh, ist da nicht auch, ist das vierte?
Ja, da ist das Remake von Open Your Heart drauf, vom zweiten Album.
Und wo ist Carrie drauf?
Carrie ist auf Final Countdown.
Dann heißt das Album wirklich auch Final Countdown, ne? Ja, hatte ich gerade, ja.
Genau.
Völlig falsch abgebogen. Wir schulden euch natürlich noch Songempfehlungen. Von Savage Poetry haben wir es ja schon gemacht. Und auch von Kingdom of Madness. Mike, jetzt nimm bitte aber nicht den 18-minütigen Song für die Playlist. Das wäre echt fies. Auch wenn er es sicherlich.
Dann nehme ich When a Hero Cries.
Damit wir auch immer bei den Balladen bleiben.
Genau, wenn Helden weinen.
Ja, jetzt könnte man ja auch absolut unkreativ sein und sagen, man nimmt Wings of a Dream, weil das am ehesten der Song ist, der es irgendwie in Anführungsstrichen zu Klassiker-Ehren gebracht hat. Aber nee, ich würde wirklich, also nicht ich würde, Konjunktiv an dieser Stelle ganz klar gestrichen, Heart of Twilight ist meine Songempfehlung von diesem Album. Wenn man halt mit dem Sound irgendwie klarkommt, da gibt es einiges zu entdecken, auch schöne Solo-Gitarren und ja, also das ist wirklich eine klare Empfehlung von mir. Aber wir waren ja eigentlich schon mittendrin im Talk über Vainglory Opera. Und ja, Mike, lass uns doch mal was anderes machen. Wenn du dir die Songs so anguckst, gibt es Songs, von denen du denkst, die sind aber auch noch ein bisschen ungewöhnlich? Weil mir fällt sofort einer ein.
ungewöhnlich. Ich finde Walk on Fighting genial.
Ja, aber das ist nicht so auch das, was das man eigentlich von Edguy erwartet, oder?
Nee, genau. Deswegen ja. Aber ja, jetzt wirklich ungewöhnlich. In dem Sinne finde ich da eigentlich nichts drauf.
Echt? Also Walk on Fighting wäre mir halt auch in den Sinn gekommen und auf jeden Fall auch No More Foolin, weil der ist so, ich weiß nicht, der klingt so aggro, so ganz komisch, auch vom Text.
Okay.
Finde ich den sehr, sehr eigenartig in seiner Gesamtheit.
Vielleicht habe ich den jetzt musikalisch nicht mehr so richtig im Ohr, aber so ungewöhnlich habe ich den gar nicht im Kopf.
Auf jeden Fall sehr böse Wortwahl. Roll the fucking dice.
Ja, gut, wenn du halt vielleicht auch aufgrund deiner Verträumtheit und deiner etwas Andersartigkeit in der Schule vielleicht nicht so der beliebteste Mensch gewesen bist, dann schreibst du halt auch mal so einen Text.
Ja, kann natürlich sein. Was man natürlich auch noch erwähnen sollte. Zum ersten Mal haben Edguy einen Song gecovert.
Ja.
Und zwar ihn auch dann wirklich aufs Album draufgepackt, nämlich von Ultravox, Hymn. Welch ein furchtbares Wort zum Aussprechen.
Ja.
Kannst du es auch mal machen?
Hymn.
Hymn.
Nicht so wie die finnische Gothic Band.
Nee.
Ich hatte erst gedacht, weil an Ultravox hatte ich gar nicht gedacht. Als ich die Tracklist gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt kommt dieses Lied von Barclay James Harvest. Aber das heißt ja auch Hymn.
Mhm.
Jesus came down from heaven to earth. Jetzt wisst ihr auch, warum ich kein Sänger geworden bin. Ist es aber nicht.
Ist es aber nicht. Ja, das ist richtig. Okay.
Cover?
Cover, ja, das ist auch, also man hat dieses zerrissene Papier von Kingdom of Madness genommen und hat einen anderen Farbfilter drüber gelegt, damit es grün wird. Und hat dann, was soll das sein? Soll das ein Wappen darstellen?
Ja, irgendwie sowas, so ein bisschen was. Oder so ein...
Also wir haben wieder die abgewandelte Stratovarius-Lilie.
Mhm.
Schon sehr offensichtlich und...
Ein Schild und ein Schwert in der Mitte.
Ja, das Schild vor dem Schwert natürlich, wie es sich gehört. Und dann, ja, was sind das daneben? Sind das Drachen?
Greife?
Halt in... Ja, so, es sieht halt wirklich aus, als wäre es komplett irgendetwas aus Metall. Auch das Edguy-Logo ist in dem ähnlichen Farbton gehalten. Und unten drunter der Schriftzug vom Albumtitel sieht so ein bisschen aus, als hätte man halt so Pergament irgendwie Rolle, ne? Oder sowas ausgelegt. Ist schon, also, wie wir es bei unserem Album des Monats öfter mal sagen, kauft jetzt bestimmt keiner wegen des Covers, ne? Sodass man denkt, meine Herren, das sieht ja so richtig... Aber es passt halt in die Zeit. Ne? Aber wegen des Covers kauft man das, glaube ich, nicht. Und auch nicht wegen der schon angesprochenen Weichzeichner verseuchten Fotos.
Ja, so schlimm finde ich das Cover jetzt nicht. Also ich finde, das ist okay.
Ja, es passt halt in die Zeit. Ne? Aber wenn die Platte im Laden steht, bleibt mein Blick nicht auf diesem Album hängen. Das kann ich, glaube ich, schon ganz klar sagen.
Ja, doch, zumindest wäre ich einen Moment verweilt.
Einen Moment verweile doch, du bist so schön.
Du Poet.
Gibt es noch, ich zitiere nur, gibt es noch irgendwelche Dinge, die dir sonst einfallen, die du an dem Album vielleicht besonders oder ungewöhnlich findest?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich habe mich immer gefragt, warum How Many Miles so endet, wie es endet. Es endet ja in einem Fade-Out, aber nicht vom Refrain, sondern auf so einer Abschlussakzentuierung. So da, da, da. Da habe ich mich immer gefragt.
Das musst du Tobi fragen. Also.
Ja, der sagt wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Da war ich noch jung.
Das kann ich dir ja nicht sagen. Oder Timo wollte das so mischen.
Timo wollte das so mischen.
Die Stratovarius-Einflüsse hört man hier übrigens tatsächlich raus. Also wenn man das bei den beiden vorherigen Alben auch noch nicht ganz so stark gehört hat, hier hört man es. Also das geht mir auch bei Theater of Salvation so, dass ich da weniger oder nicht nur Halloween gehört habe, weil ganz viele Leute haben damals in Reviews geschrieben, so Marke, das wäre das Album, was Halloweener Keeper hätten machen sollen. Ich höre da auch ganz, ganz viel Stratovarius-Einflüsse raus.
Nein, wo denn? Vielleicht bei The Headless Game?
Na, ich sag's doch nur, dass die vorher noch nicht so da waren.
Nein, das ist sicherlich so.
Herr Görner.
Ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Kingdom of Madness, bei Paradise denke ich unweigerlich an Axis irgendwie von der Gesangsdarbietung.
Ja.
No warning, I'm pawning. Das klingt
irgendwie. Ja, das könnte.
Klingt für mich
ja
hart nach Bernie Weiss von der ganzen Art.
Ja, wie gesagt, Tobi ist halt auch ein Produkt seiner Einflüsse, ne?
Vollkommen.
Und ich gehe davon aus, dass die ersten Axis-Alben, genauso wie die ersten Halloween-Alben und diverse andere Sachen, die auch bei mir sich gedreht haben, bei ihm auch den CD-Player zum Glühen gebracht haben.
Welcome, brother, Moonlight. Kennst du in dem Zusammenhang?
Oh Gott.
Ist ja von The Big Thrill von Axis. Brother Moon. Und da ist doch auch der Song Waterdrop drauf.
Boah, das ist so lange her.
Dazu gibt es ein ganz, ganz schreckliches Video mit irgendwelchen Balletttänzerinnen.
Nee, müsste ich mir heute Abend mal angucken.
Zwischen Suppe und Kartoffeln schnell noch mal ein paar Access-Videos reinpfeifen. Ja, lass doch mal wirklich genau Folgendes machen. Was fällt uns spontan an Bands ein, von denen Tobi sicherlich beeinflusst war? Hier kann man es ja, also für den Song Paradise habe ich jetzt so gemutmaßt, das klingt für mich irgendwie nach Bernie Weiss und dem, was er so bei Access gesangsmäßig darbietet. Halloween, klar, fällt einem ja unweigerlich ein, wenn es irgendwie um schnellen Metal geht, den man als Power-Metal klassifizieren würde. Stratovarius.
Queensryche.
Queensryche, auf welcher Ebene jetzt? Gesanglich oder vom Songwriting?
Ich denke manchmal vom progressiven Songwriting. Gerade auf Kingdom of Madness, diese langen und ja, gerne vertrackt sein wollenden Songs, die aber noch nicht vertrackt sind, weil dazu die musikalischen Fähigkeiten doch noch nicht ganz ausgereift sind.
Ja, ja, Queensryche, okay. Ja, Europe kann man, glaube ich, auch, oder? Von der,
mit Sicherheit.
Von der ganzen Stimmung so.
Magnum. Ja, wobei Magnum hört man dann. Magnum hat mehr dann Avantasia beeinflusst.
Ja, weil Magnum, hätte ich gesagt, ist ja auch weicher im Gesamtbild. Ne? Da hast du ja nicht so. Also die,
ja, aber die Balladen da. Also
ja,
das ist balladesk und es ist leicht folkige, was manchmal sich so reinschleicht, dass und auch der Bombast, der kann durchaus von allem wie wo ist Just Like an Arrow drauf, wie heißt das Ding nochmal?
Mir fällt immer nur On a Storyteller's
Night. On a Storyteller's Night oder Vigilante. Ja, möglich.
Möglich, genau. Songempfehlungen von Vainglory Opera. Tja, Mike, was kann man den Leuten hier empfehlen und in die Podcast-Playlist packen? Uns ist klar, dass wir euch alles wahrscheinlich nichts empfehlen müssen von diesem Album, weil spätestens hier würde ich behaupten, wer Edguy mag, der kennt dieses Album bestimmt. Ob er es jetzt in- und auswendig kennt, würde ich mal dahingestellt lassen, aber klar, an dem Titeltrack kommt man ja, glaube ich, auch bei Edguy-Konzerten nicht vorbei.
Was würdest du denn nehmen? Dann nehme ich nämlich den anderen.
Also es gibt nur zwei Songs, ja, die auf diesem Album.
Nee, sag mal, hau mal raus, wenn du nehmen würdest.
Ist jetzt vielleicht langweilig, weil das irgendwie auch ein Klassiker ist, aber mein absoluter Lieblingssong von diesem Album ist Out of Control.
Das war klar, deswegen sage ich nehme dann den anderen.
Ist dann Walk on Fighting.
Genau.
Tatsächlich, ja, wäre das sonst mal eine andere Wahl gewesen.
Ich sag doch, ich nehme den anderen, das passt doch wieder bei uns.
Ja, weil die beiden aber auch halt nicht, hätte ich wieder gesagt, das sind keine so Standardnummern, ne? Die erwartet man nicht unbedingt in dieser Form.
Die haben so einen Schuss mehr Hardrock mit dabei.
Ja, auf jeden Fall atmen sie irgendwas anderes, was nicht zur Standard-Edguy-Formel gehört, wenn man sagen würde, die Formel, Standardformel hörst du so auf Theater of Salvation und Mandrake, sind das sicherlich Aspekte, die du so auf diesen beiden Alben nicht unbedingt hörst.
Mhm. Richtig.
Ist doch wunderbar.
Ja.
Und damit starten wir mal einen Ausblick in die Zukunft beim nächsten Kaffeeklatsch, wo es um Edguy geht. Wie tituliert man den denn dann? Der Durchbruch?
Ja, das würde ich tatsächlich so wählen. Oder das Erwachsenwerden.
Das Erwachsenwerden, okay.
Weil der die nächsten drei Alben ja schon durchaus wo hier schon die Entwicklung in großen Schritten vorangeht, hat man auf den nächsten drei Alben ja schon Quantensprünge.
Das heißt, für mich rein logisch betrachtet, müssten wir, wenn wir das nächste Mal über Ed Guy reden, sprechen über Theater of Salvation.
Wobei wir das vielleicht auch nur kurz anreißen müssen, weil da gibt es ja schon eine 5,5-Stunden-Folge.
Nicht ganz, 2 Stunden 20 dauert die, glaube ich, aber ja.
Die gibt also die kam mir wie 5 Stunden vor.
Es ist jetzt aber nicht positiv, ne? Wenn einem was lang vorkommt, ist das eher...
Nein, es ist eine sehr schöne Folge, sehr informativ. Also das können wir kurz anreißen, dann müssen wir aber nicht in epischer Breite drüber sprechen, glaube ich.
Genau, dann wäre natürlich als nächstes in der Liste kommt dann die Neuaufnahme von Savage Poetry, wo man dann, also The Savage Poetry, wo man dann ja sehr schön über die Unterschiede sprechen kann. Und dann hat man noch Mandrake. Dann war die Zeit bei AFM vorbei und dann gab es noch ein Live-Album und natürlich ein Best-of. Und ich finde, das ist doch ein sehr rundes Paket, um den Durchbruch wirklich dann zu beleuchten. Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in Fachsimpelei noch verfallen.
Da gehe ich dann von aus, ja.
Weil, ihr habt es, glaube ich, gemerkt, Mike ist mit diesem Material nicht zu 100% vertraut und
das habe ich ja von Anfang an gesagt.
Genau, das war ja auch, aber genau darum haben wir ja gesagt, ist doch spannend, dann mal darüber zu reden. Aber wir müssen jetzt ja auch nicht jetzt hier, keine Ahnung, erzählen, wie geil ein Song wie Vainglory Opera oder, keine Ahnung, Scarlet Rose ist, wobei man da sicherlich drüber streiten könnte. Über den lacht Tobi heutzutage ja selber, ne?
Ja, aber es ist nun mal ein Produkt seiner Zeit. Also das ist einfach
ja, das so. Das ist einfach so,
genau. Da beißt die Maus keinen Faden ab und da schneidet der Gärtner auch keine Rose.
Schneidet der keine Rose. Ja, nochmal ein kurzer Blick, ob wir noch irgendwelche weitergehenden Informationen haben. Also hier behauptet die Recherchearbeit, dass Kingdom of Madness von Halloween-Einflüssen geprägt war. Ja, ich finde, songweise kann man das behaupten, aber nicht insgesamt betrachtet. Also beim Abschlusssong auf jeden Fall. Dass Timo Tolki bei Vainglory Opera beteiligt war, haben wir natürlich schon ausufernd erklärt. Ja, und dass Hansi Kürsch hier mitgewirkt hat ebenfalls. Was außerdem noch erwähnenswert natürlich ist, es ist das Album, auf dem dann auf dem Dominik Storch nicht mehr hinter dem Schlagzeug sitzt. Im Cover, also nicht im Cover, auf dem Cover selbst, sondern im Booklet, ist Felix Bohnke schon abgebildet, aber er hat auf diesem Album keine einzige Note am Schlagzeug gespielt. Das hat ein Freund der Band übernommen, nämlich Frank Lindenthal. Und auch Tobias Exel ist hier noch nicht Teil der Band, aber so wie ich es verstanden habe, hat Timo Tolki damals auch Tobias Sammet den Rat gegeben, lass das mit dem Bassspielen mal lieber sein, nicht weil Tobi scheiße
Bass gespielt hat.
Nee, doch nicht mal deshalb, sondern konzentriere dich mal lieber voll auf den Gesang. Und das ist natürlich eine Aussage, die man von jemandem wie Timo Tolki auch sehr ernst nehmen kann, weil zu den Anfangstagen bei Stratovarius hat er ja auch Gitarre gespielt und gesungen. Und ich glaube, er ist sich auch des Umstandes bewusst, dass man vielleicht sich eher auf eine Sache so richtig fokussieren sollte. Und das war bei Timo Tolki halt das Gitarre spielen. Und wahrscheinlich wird er auch gedacht haben, lieber Tobi, du kannst garantiert wesentlich besser singen.
Er sängelt und plündert.
Du kannst sicherlich wesentlich besser singen, als du Bass spielen kannst. Ja, und das sind dann natürlich Dinge, also ich glaube, allein heutzutage könnte sich ja niemand bei Ed Guy vorstellen, dass Tobi Sammet den Bass zupft und dabei singt, so in Hansi-Kürsch-Manür. Mein Gott. Hansi-Kürsch-Manür klingt auch nach einem tollen Untertitel für die Folge. Was war der andere nochmal?
Ich weiß es nicht.
Er ist mir schon wieder entfallen. Hansi-Kürsch-Manür. Ja.
Ja.
Haben wir noch weise Worte ansonsten zu sagen, außer dass wir jetzt schon angeteasert haben, über welche quasi 5 Alben sind das dann ja mehr oder weniger?
Ja, ja.
Ja, Live- und Best-of-Alben zählen ja eigentlich nicht im klassischen Sinne. Im Grunde sind es auch wieder drei Alben, von denen wir über eines jetzt ja hier auch schon gesprochen haben, aber wo es dann auch sehr spannend ist, wenn man da mal wirklich merkt, welchen Quantensprung man in 5 Jahren machen kann. Und da muss jetzt auch keiner sagen, ja, mit Live wird viel besser produziert. So, ja, aber auch dafür musst du ja die Skills mitbringen, ne? Und das so darbieten.
Ja, zumal es ja auch nicht nur neu abgemischt worden ist, sondern auch wirklich neu eingespielt worden ist. Und das hört man einfach. Also wer das nicht hört und der hat einfach irgendwie Tomaten in den Ohren. Und zwar Fleischtomaten.
Fleischtomaten. Ich dachte Metalltomaten.
Nee, Metal im Ohr ist ja immer geil.
Ach so. Ah, okay.
So.
Fleisch im Ohr nicht so sehr. Ja. Für unsere Verhältnisse sind wir relativ kurz unterwegs, aber das haben wir, glaube ich, auch genauso letzten Endes geplant gehabt, weil ja, hier gibt es halt relativ wenig, was man auch über die ganzen Produktionszeiten dieser Alben so wirklich findet und alles, was man so an nennenswerten Informationen zusammentragen kann, steht eigentlich auch in den Booklets meistens mit drin. Also von daher wird es das nächste Mal, glaube ich, um einiges ausschweifender, weil da kann man sehr viel finden und auch an Dokumentation gibt es da ja einiges, was man sich da noch zu Gemüte führen kann über genau diese Zeit. Ja, Mike, vielen Dank, dass du den Weg hierhin gefunden hast.
Ja, sehr gerne.
War es denn, auch wenn du mit den Alben nicht vertraut warst, ein Spaß für dich, über diesen Kram jetzt hier ein bisschen dich zu unterhalten?
Ja, definitiv. Also das ist ja Musik, die ich prinzipiell mag. Nur eben bei der Masse an Alben, die es da draußen gibt, kann man einfach nicht alles kennen. Das geht einfach nicht. Und zu der Zeit war es halt auch noch so, dass ich nicht nur, also Ende der 90er und Anfang der 2000er, dass ich halt tatsächlich nicht nur Metal gehört habe, sondern auch noch ganz vieles andere an Zeugs. Und da kann das halt auch schon mal sein, dass so ein Album halt im Regal landet und man das zwar ein paar Mal gehört hat, aber nicht so intensiv wie vielleicht andere Alben, die man zu so einer Zeit, Anfang 20 irgendwo sich angehört hat. Also gerade aus der Zeit kann ich mich an einiges an anderer Musik erinnern, die mich tatsächlich damals mehr gefesselt hat.
Ist ja auch aber völlig legitim.
Genau, aber darum soll es jetzt hier gerade nicht gehen.
Darum soll es nicht gehen. Wollen wir abschließend noch ein Ranking dieser drei Alben machen oder haben wir das im Grunde schon getan?
Haben wir ja eigentlich schon getan, ne?
Ja, also für mich ist es auf dem letzten Platz leider wegen dieses Sounds Kingdom of Madness, knapp davor dann Savage Poetry und auf dem ersten Platz bis jetzt Vainglory Opera, bei Mike dann halt genau in der Veröffentlichungsreihenfolge.
Genau, so ist das.
Und dann seien wir mal gespannt, wie sich das am Ende der nächsten Folge gewandelt hat.
Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie weit sich das hier am Ende von dem unterscheidet, was ich vor 2-3 Jahren bei powermetal.de gerankt habe. Wobei ich glaube, gar nicht so viel unterschiedlich. Wobei mein Platz 2 euch überraschen wird. Der könnte aber auf 3 oder 4 rutschen. Aber das sehen wir dann.
Hey, okay. Das klingt schon mal hart nach Kontroverse incoming.
Ach, Quatsch.
Aber ist ja noch Zeit.
Es hat nur Meinung, ne? Und die hat halt jeder.
Ja, natürlich. Aber über Meinung kann man sich ja wunderbar austauschen.
Ja, muss man aber nicht.
Warum sollte man über irgendwas reden?
Akzeptiert es doch einfach.
Wer macht denn sowas? Wer redet denn über irgendwelche Dinge? Wer setzt sich doch nicht durch. Gibt es da nicht einen Namen für? Podcast oder so?
Echt? Ich dachte, ein Podcast ist alles, was bei einer WhatsApp-Sprachnachricht länger als 3 Minuten ist.
Ach so. Okay.
Okay, Schluss jetzt hier.
Landen wir das Flugzeug, wie man ja so schön sagt, mal sicheren Fußes. Und zwar würde ich an dieser Stelle ein weises Zitat anbringen, und zwar für Tobi-Sammelsverhältnisse ungewöhnlich düster.
Leg los.
Out of control. My life is a chamber of tears, fear and hate.
Ja, Pubertät ist geil.
Bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao. Ciao, ciao.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr. Nerdtalk und Fanboy Alarm.
Jeder hat so seine eigene Vorstellung von Entspannung und Urlaub.
Genau.
Ich wurde auch heute gefragt, wie viele Tage brauchst du eigentlich, um nach Wacken wieder klarzukommen? Wo ich so dachte, naja, ich trinke ja nichts, also kein Alkohol, ich trinke nichts mehr. Von daher bin ich da relativ schnell außer Gefecht, ich trinke ja nichts. Also meinte ich so, naja, eigentlich eine Nacht schläfst du dann wie ein Toter, wenn du wieder zu Hause bist und dann ist eigentlich alles normal.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Die Euphorie hält vielleicht noch ein paar Tage an. Oder hast du das nicht?
Doch schon.
Meine ich doch so.
Nimmst ja viel mit davon. So, genau. Fangen wir einfach mal an.
Geschlechtskrankheiten. Blasen an den
Diarrhö,
Füßen.
Gonorrhö.
Bierrhö.
Ganz wichtiges Thema immer wieder, der Festivalfurz.
Diese
Kombination aus
Bratwurst, Bier und Baklava. Bratwurst,
Bier. Ich habe eher gedacht, sehr viel Bier und sehr viel Fast Food, also schlechtes Essen mit hohem Fettgehalt. Und das Ganze dann entladen beim Rockhard Festival unter dem Dach des Amphitheaters, wo man nicht entkommen kann. Wo wir übrigens bei der Larry Brand Folge mal drauf zu sprechen kommen müssen. Das ist doch Gas, ne?
Ja.
Gas müsste sich doch verflüchtigen.
Es ist sehr schweres Gas.
Ach so. So wie, nein, das sage ich jetzt nicht.
Okay, fangen wir mal an.
Genau. Sagst du Kaffeeklatsch und dann sagst du Edguy und dann, was soll ich dann sagen? Die frühen Jahre?
Ja.
Oder
die Anfänge.
Das klingt doch sehr schön. Oh. Weil The Early Years klingt wieder so amerikanisch und blöd.
Genau. Kaffeeklatsch. Edguy.
Die frühen Jahre.
Wolltest du nicht die Anfänge sagen?
Wollte ich, mach mal nochmal, ne? Ich hab schon, weil da die frühen Jahre jetzt auf dem Zettel steht.
Okay.